Ja, wir sind in unserer Lektion 6. Das geht jetzt das vierte Mal um Jünger Jesu und wie Jüngerschaft in ihrem Leben aussah. Und vielleicht wundert ihr euch manchmal ein bisschen, weil die Bibelstunde jetzt, ja, wenn man den Beginn und das Ende anschaut, dann wird es vielleicht auch heute so sein, dass ihr da nicht unbedingt ganz klar die Grenzen sehen könnt und sagt, das war ja heute eigentlich nicht was, was ganz abgeschlossen ist, liegt eben einfach daran, dass es mehrere, ja, aufeinanderfolgende Themen sind. Und wir, sage ich mal, wir begleiten die Jünger von dem Beginn ihrer Jüngerschaft mit Jesu im Grunde bis zum Ende und gehen da die Stationen in ihrem Leben durch. Und da, ja, sind wir heute wieder bei einem weiteren Teil. Wir lesen zu Beginn auch gleich im Matthäus-Evangelium das Kapitel 18, fast das ganze Kapitel, die Verse 1 bis 20. Okay, das waren jetzt eigentlich gleich mehrere Themen, nicht unbedingt eine zusammenhängende Geschichte, sondern verschiedene Dinge, die der Herr Jesus hier anspricht. Bei meiner Bibel sind es vier verschiedene Überschriften. Ich nehme an, dass das wahrscheinlich bei euch allen genauso sein dürfte. Und die ersten fünf Verse, wer kann noch mal sagen, um was es da eigentlich gegangen ist? Was sind es für Leute, die da zu Jesus kommen? Es sind Jünger, genau. Also nicht nur irgendwelche Leute, nicht die Pharisäer oder die Sadduzäer, sondern es sind tatsächlich Jünger, die kommen und von Jesus wissen wollen, ja, wie. Jesus sagt ihnen, wie sie in das Himmelreich kommen. Aber was ist eigentlich ihre Frage am Anfang? Wer der Größte ist? Genau. Ist das jetzt ja, ein Problem, dass sie so fragen? Oder ist das ganz menschlich? Oder wie schaut es jetzt mit dem Herzen der Jünger aus? Wie verhält sich da Jesu Antwort? Okay, so nicht. Wo ist ihr Problem? Also sie waren menschlich. Gut, jetzt sagt der Herr Jesus zu ihnen, so kommt ihr nicht ins Reich der Himmel. Und was ist jetzt das, was sie eigentlich aus ihrem Leben vertreiben müssen, um ins Reich der Himmel zu kommen? Auf jeden Fall Stolz, genau. Geltungssucht, Ehrgeiz, falscher Ehrgeiz, genau. Kein richtiger, sondern falscher Ehrgeiz. Vielleicht auch noch Neid, könnte ich mir vorstellen, dass sie nicht wollen, dass jemand anders größer ist. Und Jesus sagt ihnen aber, es sind falsche Motive, wenn ihr wirklich ins Reich der Himmel kommen wollt. Und das bedeutet ja, die Nachfolge Christi, die fordert die Vertreibung von Stolz oder Selbstsucht, Neid, Egoismus, falschem Ehrgeiz. Das alles muss der Gläubige ablegen. Ja, und was ist dann jetzt notwendig? Also Stolz und Ehrgeiz sind es nicht, aber welche Eigenschaft würde dann gut anstehen, um das Reich der Himmel zu erben, wie es hier steht? Erniedrigung, okay. Demut, genau, ja, Demut ist ein gutes Wort dafür. Aber gegenüber den Geschwistern auch erstmal Demut. Und wer hat Demut wahrscheinlich am besten vorgelebt? Genau, Jesus selber. Also das müssen wir auch immer beachten, dass man eigentlich sieht, dass wenn schon Jesus den Jüngern dient, wo er ja selber der Sohn Gottes ist und sich eigentlich bedienen lassen müsste, wenn sogar er sich so weit demütigt, dass er noch anderen dient, dann ist das natürlich völlig logisch, warum er sagt, das gilt für euch als Gläubige viel mehr, weil wir nur normale, sterbliche, sündige Menschen sind und nicht wie er Gottes Sohn. Und ich denke, er hat uns da eigentlich das, was er von uns abverlangt, auch wieder, ja, kann man sagen, in Perfektion eigentlich vorgelebt, wie es getan werden sollte. Dann ging es weiter in Vers 10 bis 14. Das ist eine relativ bekannte Geschichte. Und wer sorgt hier für wen? Ja, Jesus sorgt für die Verlorenen. Genau, er ist letztlich der Hirte, der den Menschen hinterhergeht. Und Jesus geht den Menschen hinterher, den einzelnen Geschwistern. Und nachdem Jesus ja eigentlich immer das vorlebt, was wir tun sollten, Was heißt das dann für uns, wenn er Verlorenen hinterhergeht oder auch Geschwistern? Oder es sind ja Schafe, also ich denke durchaus seine Jünger, die hier gemeint sind mit den Schafen, die, sie gehören bereits zum Hirten. Also das heißt, wenn da ein Schaf verloren geht, wer ist das dann eigentlich, der da gerade auf Abwege kommt? Ein Mensch, und was für ein Mensch? Ein Jünger, genau. Also es ist eigentlich ein Gläubiger, der hier gemeint ist. Und das heißt, wir sollen uns natürlich dann auch kümmern. Natürlich ist Jesus erstmal der Hirte in erster Linie, der die Schafe sucht, der die Verlorenen sucht. Aber wir sollen da natürlich auch, sag ich mal, als Teil der Herde irgendwo unseren Beitrag leisten, dass keiner verloren geht. Okay, und dann haben wir noch den letzten Abschnitt gehabt, die Verse 15 bis 20. Und wer kann kurz zusammenfassen, um was es hier geht? Genau, also ist eigentlich schon genau das vorweggenommen, was beim Punkt D steht. Wir haben jetzt mal Gemeindezucht vorne rangeschrieben, auch wenn es jetzt die Gemeinde natürlich hier noch nicht gab und Gemeindezucht uns vielleicht in anderen Stellen der Bibel wesentlich klarer erklärt wird. Aber die Gemeindezucht, sie ist, welches Motiv ist der Grund für Gemeindezucht? Was sollte die innere Einstellung dabei sein? Ja, das ist das wie. Genau, also es passiert aus Liebe, wie es auch der Eduard schon gesagt hat, es passiert nicht, um irgendjemanden runterzuputzen oder um sich über einen anderen zu erheben, sondern die Motivation für Gemeindezucht ist Liebe und das Ziel ist, genau, um den Bruder wieder zurückzubringen. Also das Ziel von Gemeindezucht ist eigentlich nicht, denjenigen auszustoßen, sondern das Ziel von der Gemeindezucht ist eigentlich, um denjenigen wieder zurecht zu bringen oder zurückzugewinnen. Ja, Punkt 2 oder zweitens Herrschaft in Gottes Königreich. Also dieses Thema Gottes Königreich, das ist eigentlich ein extrem umfangreiches Thema. Und wer das sich wirklich mal in aller Breite in der Bibel anschaut, der wird merken, dass das ja auch echt schwierig teilweise ist. Also das ist jetzt eigentlich kein so ganz einfaches Thema, wo man sagt, da ist ja alles sofort klar, wenn man es liest. Sondern ich glaube, da muss man eine ganze Menge studieren, um da wirklich mal den Durchblick zu kriegen. Und ich glaube, selbst dann bleiben vielleicht manchmal noch Fragen übrig. Aber ein kleines bisschen wollen wir wenigstens mal reinschauen. Herrschaft in Gottes Königreich. Und unsere Bibelstelle dazu ist Matthäus 20, die Verse 20 bis 28. Und im Anschluss auch noch die Stelle, die in Lukas steht, Lukas Kapitel 9, Verse 46 bis 48. Wenn wir vielleicht erstmal mit Matthäus 20, 20 bis 28 anfangen. Okay, soweit mal bis hier. Vielleicht legt ihr mal einen Stift in der Stelle rein oder einen Finger und dann schauen wir noch in Lukas 9, Vers 46 bis 48, bevor wir wieder auf die erste Stelle zurückkommen. Lasst uns das auch gleich lesen. Okay, die Geschichte ähnelt teilweise ein bisschen der, die wir schon in Matthäus 19 hatten. Es geht eigentlich wieder um Ähnliches. Was ist hier passiert? Was sind die Streitfragen? Um was geht's? Wer zur rechten oder zur linken Gottes sitzen wird im Himmel? Lass mich derjenige sein. Jawohl. Das ist die Bitte. Wie finden das die 10 anderen Jünger, wenn zwei von ihnen das fragen? Beziehungsweise eigentlich deren Mutter, aber indirekt ja dadurch auch wieder die beiden. Warum wurden sie unwillig? Hätten es gern selber gehabt, ja, durchaus. Was war jetzt der Grund wieder für den Streit? Ähnlich wie schon im ersten Text, den wir angeguckt haben, in Matthäus 19, so geht es in Matthäus 20 eigentlich auch wieder weiter. Genau, Egoismus, Stolz. Genau, sie wollten herrschen, anstatt zu dienen, jawohl. Und ich denke halt auch wieder ein falscher Ehrgeiz. Also sie hätten ihren Ehrgeiz vielleicht auf andere Dinge richten sollen, als jetzt zu sagen, ja, weil wir vielleicht die zwei Jünger sind, die am besten sind von den 12, sollten doch wir auch nach Möglichkeit neben Jesus sitzen. Wer da sitzen wird, weiß ich nicht. Also ich vermute, dass wahrscheinlich nur der Platz zur Rechten von Jesus überhaupt frei ist, weil das heißt ja auch, er sitzt zur Rechten Gottes. Also von daher denke ich, sein linker Platz ist wahrscheinlich sowieso belegt. Aber das nur so ganz am Rande und ich glaube, das ja, wird dann auch irgendwo ein bisschen spekulativ, aber das kommt mir immer so, wenn ich das lese, wenn es heißt, wir wollen links und rechts sitzen, da denke ich mir immer, wahrscheinlich ist der linke Platz ja schon belegt, wenn er zur Rechten sitzt. So, und jetzt kommt eigentlich was, das ist Sehr interessant, aus meiner Sicht auch sehr wichtig, was jetzt hier kommt, wenn es ums Königreich geht, weil da werdet ihr merken, dass ihr dazu alle möglichen Ansichten finden werdet. Die sind teilweise biblisch eigentlich überhaupt nicht richtig zu begründen oder sehr schwach. Und das ist auch sehr interessant, wenn man die Kirchengeschichte mal ein bisschen dazu studiert, zu diesen Ansichten über dieses Königreich, weil ich glaube, da kann man sehr, sehr viel rausziehen, wenn man schaut, wie sich diese Lehrmeinungen, die heute da sind, wenn man mal schaut, wie die sich über die Jahrhunderte entwickelt hat und dann zum Beispiel auch merkt, dass es manche früher überhaupt nicht gegeben hat, sondern dass manche erst relativ, vor mehr oder weniger relativ kurzer Zeit aufgetreten sind. Also die Apostel, die haben jetzt die Lehre Jesu über das Königreich offensichtlich verstanden. Das ist klar, woran sehen wir das, dass sie wirklich an ein Königreich geglaubt haben, zumindest erstmal hier ganz neutral in irgendeiner Weise an ein Königreich. Woher sehen wir das? Okay, du bist jetzt eigentlich eingegangen auf den zweiten Teil von unserer Geschichte. Also ja, das macht nichts. Jetzt muss ich bloß neu nachdenken. Also ja, ich stimme dir zu. Es geht darum, dass, wie du auch richtig gesagt hast, mit dem Kind, also es ist jetzt nicht so zu verstehen, dass man sagt, jedes Kind kommt in den Himmel und wer erwachsen ist, kann immer in den Himmel kommen oder irgend sowas, sondern da geht es tatsächlich um die Wesensart von dem Kind. Das ist da ein Vergleich. Und Jesus sagt auch, im Himmelreich, da wird dann anders geherrscht werden, als ihr das jetzt kennt. Irgendwie schaut es anders aus. Aber vielleicht schaut ihr mal in den ersten Teil der Geschichte, weil die Frage war eigentlich, woran erkennen wir, dass die Jünger was an das Reich geglaubt haben? Und das im zweiten Teil spricht ja eigentlich Jesus, aber wir wollen wissen, was denken die Jünger? Was, und das können wir ja eigentlich nur sehen, wenn wir auch sehen, was sie selber sagen. Ja, das hatten wir schon mal das letzte Mal, dass sie tatsächlich den Kelch getrunken haben, dass ja der Jakobus dann auch der Apostel war, der als erstes gestorben ist in der Apostelgeschichte von den Aposteln. Also ich denke, man erkennt es daran, dass jetzt ihre Mutter, aber wie gesagt, ihre Mutter und mittelbar dadurch auch die Jünger, dass sie in Vers 21, genau, also sie glauben, dass Jesus ein Reich hat. Sie glauben wirklich an ein Königreich. Wir wissen zwar jetzt aus der Stelle noch nicht so ganz, wie das Königreich ausschauen wird, aber wir wissen schon mal, die Jünger haben an ein Königreich geglaubt. Das ist, so viel ist zumindest schon mal klar aus der Stelle. So, und dieses Königreich, wann wird es jetzt kommen? Was haben Sie geglaubt? Wann war das schon da zu Ihrer Zeit? Ist es gerade in Ihrer Zeit? Wird es im Anschluss kommen? Was war Ihre Meinung dazu? Und wenn es ziemlich nahe ist, ist es dann in der Vergangenheit gewesen? Ist es gegenwärtig? Genau, also es ist in der Zukunft. Es wird in der Zukunft kommen. Da könnt ihr dann auch Lukas 19, Vers 11 bis 27 mal daheim lesen. Das machen wir nicht jetzt. Also es wird ein zukünftiges Reich sein. Das können wir schon allein daraus sehen, dass sie sagen, ja, lass uns dann in deinem Reich sitzen. Sie sagen nicht, ja, jetzt oder wir hätten damals gerne in deinem Reich gesessen, sondern lass uns dann in deinem Reich sitzen. Also es ist auf jeden Fall ein zukünftiges Reich. Gut, und die Jünger. Also, oder das Königreich, es ist ein Königreich, da haben wir jetzt verschiedene Ansichten, wie das stattfinden wird. Wird das Königreich zum Beispiel auf der Erde stattfinden? Wird das Königreich 1000 Jahre haben oder wird es keine 1000 Jahre haben oder wird es dann im Anschluss an die 1000 Jahre sein? Also da findet man eigentlich alles, aber es ist ein Königreich, das buchstäblich auf der Erde stattfinden wird, zu zweitens. Also das haben mit Sicherheit noch manche gedacht, auf jeden Fall. Also da gab es ja auch diverse Gruppen, die gegen die Römer gestritten haben, manche offen, manche verdeckt. Und ich glaube, dass da für manchen auch die Motivation war, dass sie auf Jesus erstmal als einen direkten politischen Messias gehofft haben, der sofort alles aufrichten wird und die Römer aus dem Land vertreiben wird. Also das war ganz bestimmt für viele, die ihm gefolgt sind, auch die Triebfeder. Wir sehen aber auch, dass solche Leute dann auch teilweise wieder verschwinden, wenn sie irgendwie merken, dass das nicht passieren wird und ihre Erwartungen enttäuscht sind. Okay, und als drittes noch, Jesus wird als König in diesem Königreich herrschen, ne? Ja, also als er wird der König sein, der herrscht, weil es heißt ja, lass sie in deinem Reich sitzen, zur Rechten und zur Linken. Also er ist der König. Es ist eigentlich klar, wer hier nur der König sein kann. Weil es macht ja nur Sinn, dass man zur Linken und zur Rechten des Königs sitzt und nicht zur Linken und zur Rechten von irgendjemandem, ne? Sondern es muss schon derjenige sein, der auch die politische Verantwortung trägt. Okay, zu Punkt C, die Basis für die Herrschaft in dem kommenden Reich. Da wollen wir jetzt aus Zeitgründen nicht größer drauf eingehen. Ich habe euch aufgeschrieben zwei Punkte. Erstens Gottes in Klammern Vater Wahl. Und zwar kommt es ja aus dem Vers 23, dass Jesus sagt, ja, es ist jetzt mir nicht bestimmt, die Plätze zu verteilen, sondern es entscheidet alleine Gott, wer da wie herrscht. Aber ich denke, es zeigt uns über das Reich, dass wie auch immer die Herrschaft dann aussehen wird, was jetzt aus der Stelle auch nicht unbedingt so viel konkreter wird. Aber wir sehen, dass Gott der Vater das in irgendeiner Weise bestimmen wird, wer da wie herrschen wird, in welcher Form. So viel können wir aus der Stelle auf jeden Fall rauslesen. Und die Basis dafür ist demütiger Dienst. Das können wir auch sehr klar aus der Bibel herleiten. Da könnt ihr euch vielleicht noch eine Bibelstelle hinten dran schreiben. Und zwar ist es hier bei C2 hinter demütiger Dienst, Lukas 22, Vers 24 bis 27. Vielleicht auch einfach mal zu Hause lesen. Lukas 22, Vers 24 bis 27. Das heißt, die Jünger sollen jetzt demütig sein und in irgendeiner Weise wird dieses Verhalten dann auch ja, bei der Herrschaft berücksichtigt werden. Okay, und das ist natürlich ein Prinzip, dass die Jünger demütig sein sollen, einander dienen sollen, jetzt bevor es noch dieses Königreich gibt. Im Moment haben wir kein Königreich, aber das ist nicht so, dass das, was Jesus da sagt, dass sie demütig sein sollen, dass sie einander dienen sollen, das ist nicht so, dass sie das erst im Königreich machen sollen, sondern das gilt auch jetzt schon, bevor es das Königreich gibt. Also sie sind hier Gläubige gewesen, auf jeden Fall, es geht um Gläubige und sie sollen demütig sein. Ich denke, es ist ja, es ist eine starke Ermahnung im Grunde, weil wir dürfen das dann nicht insofern durcheinander bringen, dass wir jetzt sagen, ja, wenn einer mal stolz oder nicht demütig ist, dann kann er nicht gerettet werden, weil die Basis für die Errettung ist ja letztlich der Glaube und dass da dann den Menschen auch oft Hochmut und Stolz irgendwo im Weg stehen, das liegt halt einfach in seinem Wesen und das wird er auch nur ja, teilweise kontrollieren können oder auch nicht. Aber ich denke, die Stelle ist jetzt nicht so zu verstehen, dass es heißt, wenn einer hochmütig war, dann hat er jetzt die Errettung dadurch verloren. Weil das ja, widerspricht eigentlich anderen Bibelstellen, die sehr klar sind. Okay, und zu diesem Königreich. Ja, da kommen wir vielleicht später dazu. Wir wollen es eigentlich nochmal aufgreifen. Kommen wir zu drittens, und das ist das Kapitel Johannes 6. Das ist ein sehr langes Kapitel, deswegen werden wir das nicht lesen. Aber es ist im Kapitel Johannes 6 so, es fängt erst an mit der Speisung der 5000. Also Jesus macht mit, na, wo haben wir es? Jesus macht mit, ja, wie viel Brote sind es jetzt in der Bibelstelle? Fünf Brote sind es. Und er macht dann 5000 Menschen satt. Oder Menschen, wahrscheinlich sind nur die Männer gezählt worden. Also dann mit Frauen und Kindern doch auch noch eine deutlich größere Anzahl. Und Jesus macht hier Menschen satt. Es ist ein Wunder. Jeder sieht es. Alle haben gesehen, was passiert ist und erkennen, sowas ist nicht normal. Und dann haben wir die kleine Zwischenstelle, wo Jesus auf dem See ist und danach kommt eine sehr lange Rede von Jesus, wo er sagt, er ist das Brot des Lebens. Okay, und dieses Brot des Lebens, das ist was, was Jesus erstmal einfordert von den Jüngern, als er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wie ist das jetzt zu verstehen? Ist das jetzt bildlich zu verstehen oder ist das wörtlich zu verstehen? Wir müssen mir die Bibelstelle auslegen. Geistlich, okay. Okay, also das heißt, du meinst, Jesus verwendet jetzt hier ein Bild, wenn er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Schon. Also ich denke auf jeden Fall auch, dass er hier ein Bild verwendet, weil wir haben ja noch die anderen Ich Bin-Worte, die wir im Johannesevangelium eigentlich alle finden. Und bei den anderen Ich Bin-Worten, wenn es heißt Ich bin der Weg, dann ist eigentlich auch jedem klar, dass das nicht wörtlich auszulegen ist, dass Jesus nicht in irgendeiner Form ein Weg wird, auf dem wir laufen können, sondern dass das ja bildlich zu verstehen ist, dass er sagt, okay, ihr müsst über mich zum Vater kommen, aber es ist jetzt nicht so, dass er die Straße unter uns ist oder irgend sowas. Okay, und in der Bibelstelle, da fordert jetzt Jesus, dass er sagt, ja, ich bin das Brot des Lebens. Und das ist eigentlich eine durchaus, kann man sagen, eine sehr scharfe Aussage auch, weil was bedeutet das im Grunde, wenn er sagt, ich bin das Brot des Lebens? Was ist dann wiederum der Umkehrschluss? Er sagt, ich bin das Brot des Lebens, wer ist noch alles das Brot des Lebens? Okay, aber was, also nochmal meine Frage, wenn er sagt, ich bin das Brot des Lebens, wer ist noch alles das Brot des Lebens? Der Rest ist halt eben Brot, was zu keinem Leben führt, wenn man das so sehen will. Von daher, was macht er eigentlich jedem klar mit dem Satz, wenn er sagt, ich bin das Brot des Lebens? Ich bin der Weinstock, ich bin die Auferstehung und das Leben, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das hat jeder kapiert. Aha. Ich bin genau, also auch der Name Gottes. Wie viele andere Wege zu Gott gibt es laut diesen Stellen? Ja, keinen. Das haben auch alle verstanden. Dass, wie scharf diese Rede eigentlich ist, dass er sagt, ich alleine bin das Brot des Lebens, sonst niemand. Okay. Kleiner Exkurs, das Abendmahl steht hier, ist eindeutig nicht gemeint. Und so ist es auch definitiv. Also aus der Stelle das Abendmahl herzuleiten, das wäre extrem problematisch. Ist übrigens eine der Hauptstellen oder wenn du so willst, fast die einzigste Stelle, auf die die katholische Kirche sich stützt bei der Lehre von der Transsubstantiation. Also dass quasi Brot in Fleisch verwandelt wird. Da wollen wir jetzt nicht ganz groß drauf eingehen, weil das ein eigenes Thema ist, aber falls wir jetzt, ja, wenn wir jetzt dabei sind und ihr euch fragt, warum geht es aus dieser Stelle nicht hervor, ich denke, es geht vor allem aus der Stelle deswegen nicht hervor, in erster Linie, weil halt hier klar eine bildliche Rede vorhanden ist, wie bei allen anderen Ich Bin-Worten im Grunde auch. Der zweite Grund ist, dass es hier mit keinem Wort ums Abendmahl geht. Also hier wird das Abendmahl nicht erwähnt. Und der dritte Grund ist, es gab noch überhaupt kein Abendmahl. Also er sagt, so ist es, jetzt bin ich das Brot des Lebens und ein Abendmahl gibt es nicht bisher. Das kommt erst viel später mal dazu. Also das sind, ja, es gibt noch mehr Gründe, warum das Abendmahl hier nicht gemeint sein kann. Und ich denke, da haben manche Menschen Schwierigkeiten, weil sie irgendein Verständnis haben und tun von diesem Verständnis auf die Bibel rückschließen. Aber ich glaube, wenn diese Stelle da jetzt jemand anschaut, dann würde er normal nicht unbedingt auf die Idee kommen, dass er jetzt sagt, das ist das Abendmahl, weil aus den anderen Ich Bin-Worten eigentlich auch keiner irgendwelche Schlüsse zieht, sondern der Grund, warum die Bibelstelle hergenommen wird, ist eigentlich eher, dass von was anderem ein Rückschluss in die Bibel reingezogen wird. Aber gut, ist nur am Rande. So, und jetzt in Vers 6, Vers 40, da ist es nochmal ganz klar, was. Ja, was die zentrale Aussage von Jesus auch ist in der Rede. Er sagt es eigentlich mehrfach sogar, es wiederholt sich immer wieder. Aber wie wird der Mensch gerettet? Wir lesen den Weg der Errettung, 6, Vers 40, genau, durch Glauben. Also das heißt, ist Glaube dann was Neutestamentliches, was erst seit dem Neuen Testament rettet, seit Jesu Tod? Wer an mich glaubt, hat das ewige Leben. Da steht nicht, wer das tut und das tut und das tut und das alles erfüllt, der wird gerettet, sondern wer glaubt, dass ich das Brot des Lebens bin, der wird auch gerettet. Okay, und er wird ihn auferwecken am jüngsten Tag. Und die Verse 60 bis 64, die wollen wir jetzt aber kurz lesen, weil es eigentlich eine sehr eindrückliche Stelle. Vielleicht noch Vers 66 dazu. Ja, was ist passiert, als er sagt, ich bin das Brot des Lebens, ich bin der Weg? Es steht da mehrfach, wer an mich glaubt, hat das ewige Leben. Wer an mich nicht glaubt, hat das ewige Leben nicht. Also er wird da eigentlich sehr konkret, sehr deutlich. Und was passiert dann mit der Menschenmenge, die ihm nachfolgt? Genau, hier trennen sich auch schon die Spreu vom Weizen irgendwo, jawohl. Also sie, diejenigen, die verlassen ihn. Waren das jetzt wirklich Jünger? Es waren Jünger, okay. Gläubige, gerettete Jünger, die Jesus nachfolgen wollten. Waren bestimmt auch welche dabei. Also ich denke, es war eine große Menge. Es ist wahrscheinlich nicht klar zu trennen, was alles dabei war. Also waren bestimmt ein paar auch drunter, denke ich schätzen. Genau, es waren Leute, die, sie haben nicht wirklich mit dem Herzen geglaubt. Also sie, warum haben sie Jesus geglaubt? Weil sie vorher die Wunder gesehen haben. Also sie waren durchaus beeindruckt. Ich würde sagen, das waren vielleicht sowas so ein bisschen wie Fans von ihm, die beeindruckt waren, die es toll fanden, denen das gefallen hat, was er so abgeliefert hat. Aber mehr war es dann eigentlich auch nicht. Und ja, Jesus hat es aber provoziert von ihnen. Und dann geht es weiter in die Versen 67 bis 69. Also viele sind gegangen. Was macht Jesus jetzt? Er hatte viele Jünger, plötzlich verlassen ihn viele. Scheint ihn das größer zu deprimieren? Klammert er sich jetzt an die letzten paar, die er noch hat? Nein, woran sehen wir das, dass er sich nicht an die klammert? Genau, also er fragt sie, wollt ihr nicht auch gehen? Und das ist eigentlich eine sehr unmenschliche Reaktion, muss man sagen. Weil normalerweise würden Menschen hergehen, wenn sie fast alle verlieren und sagen, jetzt bleibt doch bitte wenigstens ihr, damit man nicht wenigstens ihr. Aber Jesus sagt, ja, was ist mit euch? Wollt ihr auch gehen? Ich kann auch nochmal von vorne anfangen, wenn euer Herz nicht dabei ist, dann geht. Genau, was, genau. Wo waren meine Fehler? Aber er sagt, er erkennt, sie haben nicht wirklich geglaubt. Okay. Es war eine göttliche, ja genau, weil was antwortet der Petrus dann? Wohin sonst sollen wir gehen? Du bist der Heilige Gottes. Also sie haben wirklich erkannt, wer vor ihnen steht. Haben diejenigen, die alle gegangen sind, auch erkannt, wer da vor ihnen steht? Sie waren teilweise blind, ja. Sehe ich ganz genauso. Also sie hätten es erkennen müssen, allein an dem, was er getan hat. Und besonders gilt es eigentlich für die Pharisäer. Also die hätten es am allermeisten erkennen müssen, weil die es am besten gekannt haben. Von daher gibt es für sie dann auch mit Sicherheit eines Tages keine Entschuldigung, weil es zu klar war. Und sie wussten es und haben es aber trotzdem einfach ignoriert, weil sie es nicht wahrhaben wollten. Ne? Genau. Und die Jünger hier, die wahren Jünger, sie haben erkannt, ja, Jesus, du bist der Heilige Gottes und wohin sonst sollen wir gehen? Du bist das Brot des Lebens. Zu wem sonst? Einen anderen Weg gibt es nicht. Genau, also ich meine, Jünger, es ist schon insofern klar, dass wenn Jünger dasteht, nicht, also ich sage mal, nicht überall, wo in den Evangelien Jünger draufsteht, ist auch Jünger drin, kann man so sagen. Wie mit Nutella. Nur wo Nutella draufsteht, ist Nutella drin, genau. Und so ist es da im Grunde auch. Es zeigt sich eigentlich schon deswegen, weil beim Judas auch immer steht, er ist ein Jünger und letztlich hat er nicht dazugehört. Also von daher, du siehst auch hier, ja, es waren Jünger irgendwo, die nachgefolgt sind. Okay, das mag schon stimmen, aber so wirklich ihr Herz oder so, das war nicht dabei. Sonst wären sie auch nicht gegangen, weil sie haben nicht diese Erkenntnis gehabt, die zum Beispiel der Petrus hatte. Ja, ich denke, es war eine Menge anstößig für viele Leute, was er gesagt hat. Aber gut, wir müssen jetzt noch ein kleines bisschen vorankommen. Den Punkt 4 noch kurz. Verfolgung. Wir haben leider keine Zeit mehr, ihr müsst den Bibeltext daheim lesen. Ich sage euch, was es ist. Also die Jünger sollen Verfolgung erwarten. Das ist letztlich das, was Jesus ihnen prognostiziert. Und zwar sind es verschiedene Stufen. Er macht es eigentlich erstmal ganz weit. Also sie sollen Verfolgung unter den Nationen erwarten als allererstes. Das ist jetzt noch sehr allgemein gehalten, also im Grunde unter den Nationen, das könnte man jetzt auch fast gleichsetzen mit alle Menschen. Das ist jetzt erstmal erwartet, grundsätzlich mal die Verfolgung von überall her, potenziell von allen. Dann wird es aber noch konkreter, dass es heißt, ihr sollt die Verfolgung von eurem Volk erwarten, kann man aus der Bibelstelle deswegen sehr gut rauslesen, weil es zum Beispiel heißt, sie werden euch in die Synagogen führen. Und wir haben hier nur Juden und es das heißt, sie führen euch in die Synagogen, um euch da auszupeitschen. Also das schränkt es noch weiter ein, dass es heißt, nicht nur irgendwelche, sag ich mal, Verrückten von sonst wo, unzivilisierte Barbaren von wo auch immer werden euch das antun, sondern sogar aus eurem eigenen kultivierten Volk, was scheinbar gläubig ist, sogar von da wird es kommen. Und am Schluss geht es sogar noch weiter, das heißt ja sogar innerhalb der eigenen Familie wird es letztlich manchem passieren. Also das ist quasi schon der engste Kreis, denke ich, den wir ziehen können, wenn es sogar auf die Familie beschränkt wird. Also es wird eigentlich immer enger, was er da sieht. Die Wiederkunft, das müssen wir auf ein anderes Mal schieben, es ist sonst viel zu viel heute. Nur ein Satz noch zu dem Reich, weil wir das vorhin hatten, das wollte ich eigentlich in dem Punkt mit reinnehmen. Da erschließt sich aus der Kirchengeschichte deswegen sehr viel, was wir heute so teilweise nicht mehr sehen. Also es ist im Grunde so, die ersten Jünger, die haben alle geglaubt, die haben in einer sehr nahen Wiederkunftserwartung gelebt. Also das war jedem Jünger klar, es wird bald kommen, irgendwie, es wird passieren, Jesus wird wiederkommen und das ist nicht mehr weit und dann wird er sein Reich aufrichten. Das sehen wir ja in der Bibel vor allem klar, wir sehen es aber auch in der Kirchengeschichte klar. Und im Grunde haben wir den Bruch dann erst im Jahr 325 nach Christus. Das ist der Moment, wo das Christentum auch Staatsreligion im Römischen Reich wurde. Weil in dem Moment waren die Christen, die eigentlich immer eine verfolgte Minderheitengruppe waren, die auch deswegen wegen ihrer Verfolgung gewartet haben auf die Wiederkunft, weil sie auf diese Erlösung gehofft haben, die waren plötzlich dann eigentlich an der Macht, wenn man so will. Und von daher hat sich dann halt bei manchen die Meinung gebildet, ja, jetzt haben wir die Macht, jetzt sind wir nicht mehr die Verfolgten und jetzt können wir das Reich aufbauen, jetzt wo wir endlich was zu melden haben. Und in dem Moment ist dann eigentlich auch, erst da beginnt zum Beispiel dieser Glaube, dass die Menschen das Reich Gottes aufrichten werden auf Erden, das wir auch heute noch so sehen. Also im Grunde, wenn jemand ein Fachwort will, der Postmillennialismus, kann man so sagen, das ist eine Lehre, also dass Jesus nach dem tausendjährigen Reich kommt, die kann man eigentlich nur damit begründen, dass man sagt, Menschen werden dieses Reich aufrichten. Ist eine Lehre, hätte es bis 300 eigentlich nicht so gegeben unter den Christen, hat dann hier plötzlich einen Bruch. Und da haben wir dann auch plötzlich verschiedene Verständnisse von Wiederkunft. Und ich glaube, für viele Christen ist heute die Wiederkunft auch irgendwo ein bisschen ins, sag ich mal, Hintertreffen geraten. Und sie leben nicht mehr so in der Erwartung. Das war das noch dazu. Okay, lasst uns zum Punkt 6 gehen. Wie kannst du ein gutes Gemeindeleben, ein gutes Zusammenleben in der Gemeinde fördern? Das hat uns der Herr Jesus eigentlich sehr klar erklärt. Jeder achtet den anderen mehr wie sich selber. Okay. Dienen. Aha, genau. Dienen. In Demut. Dienen, genau, dienen, demütig dienen. Liebe, ja. Fürsorge, jawohl, genau. Genau, wenn sich jemand verläuft, ihn wieder auf den Weg bringen. Okay, welche von den Antworten, die ihr jetzt genannt habt, legen nahe, dass ein Christ über sich selbst besonders hochdenken sollte in der Gemeinde? Keine, okay. Welche Antwort legt nahe, dass es das Ziel sein soll, in der Gemeinde zu herrschen, möglichst, was nicht, möglichst wichtig zu werden, hohe Ämter zu begehren oder oft gesehen zu werden, von allen besonders gegrüßt zu werden? Was legt irgendeine von den Antworten das nahe, dass wir so sein sollen in der Gemeinde? Okay. Kommt Streit in der Gemeinde häufig aber daher, dass das der Fall ist, dass das die Motive sind. Daher kommen relativ viele Streitigkeiten, weil Menschen eben hoch über sich selber denken, weil sie sich selber in den Mittelpunkt stellen, weil sie wollen, dass andere Menschen ihnen dienen. Und es ist eigentlich genau das, was der Herr Jesus sagt, dass wir nicht tun sollen. Das heißt jetzt für uns im Umkehrschluss, wenn wir wirklich eine Gemeinde sind, wo die einzelnen Mitglieder sich umeinander kümmern, wo es Demut gibt, wo es Dienst gibt, Fürsorge füreinander, wo keiner sich selber höher achtet als den anderen. Wie wird die Gemeinde dann ausschauen? Ist es eine Gemeinde, in die man gern reingeht? Also ich glaube auch, das ist eine Gemeinde, die eigentlich sehr gut sein wird in diesem Bereich. Und von daher, es ist eigentlich, wenn man so will, tatsächlich so einfach, wie die Gemeinde ausschaut. Das liegt an uns in erster Linie. Es liegt an jedem Einzelnen, der da reingeht. Wenn jeder das verinnerlicht, dann wird es auch ein sehr, sehr gutes Klima in der Gemeinde geben. Dann wird es Streit, das wird da nahezu nicht vorkommen oder dass ein Mensch den anderen übervorteilt oder bevormundet, sondern es wird eigentlich eine gute Atmosphäre in der Gemeinde geben und vor allem es wird eine Atmosphäre geben, die Gott gefällt, weil Jesus sagt, ja, so soll es auch bei euch sein. Also das ist nicht für uns optional, dass man sagen, kann man machen, wenn man will, sondern es ist eine klare Anweisung, so sollt ihr sein, verhaltet euch so, das ist das, was ich von euch als Jüngern erwarte. Okay, die zweite Frage, wenn jetzt Menschen Jesus verlassen, ist dann in dem Fall die Gemeinde schuld? Ist es die Hauptschuld der Gemeinde? Okay, du sagst, der Mensch hat immer eine freie Entscheidung. Also ich denke, wir müssen zwei Sachen unterscheiden. Verlässt jemand die Gemeinde oder verlässt jemand Jesus? Ich denke, das muss durchaus nochmal unterschieden werden. Kann eine Gemeinde schuld sein, wenn Menschen ihre Gemeinde verlassen? Ja, das denke ich durchaus, dass da die Gemeinde schuld sein kann. Also das ist für mich eigentlich keine Frage. Wenn es in der Gemeinde alles ganz falsch zugeht, ja gut, dann ist das irgendwo die Schuld der Gemeinde, wenn ein Mensch die Gemeinde verlässt. Bloß wenn jetzt jemand dann sagt, ja, ich war in der Gemeinde und es hat mir so wenig gefallen, dass da passiert ist, deswegen verlasse ich jetzt Jesus komplett und schmeiße jetzt den ganzen Glauben weg wegen dem, was in der Gemeinde war. Ist das dann die Schuld der Gemeinde?
Also wenn ich jetzt die Stelle in Johannes 6 anschaue, dann sehe ich da eigentlich zwei Gruppen von Menschen. Die einen haben irgendeine Erkenntnis und die anderen haben eine Erkenntnis eigentlich nicht. Und da denke ich mir jetzt, wenn ein Mensch jetzt wirklich verstanden hat, wenn es einem echt klar geworden ist, dass er Sünder ist, dass er verloren ist und wenn er erkennt, was der Herr Jesus für ihn getan hat, dass der Herr Jesus für ihn gestorben ist, dass es Rettung nur durch den Glauben an Jesus gibt. Wenn das einer wirklich im Herzen verstanden hat und hat es ergriffen, gibt es irgendjemanden, der das freiwillig wegwirft? Der dann sagt, ich mach's doch wieder anders. Also ich kann mir eigentlich, ich kann es mir echt nicht vorstellen, dass wenn das einer verstanden hat in der ganzen Tiefe, was das für ihn bedeutet, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Mensch dann sagt, ja, aber weil andere Menschen blöd sind, deswegen glaube ich jetzt das auch nicht mehr. Weil die gemeint zu mir waren in der Gemeinde, schmeiße ich jetzt das weg, was Jesus für mich gemacht hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendjemand in der Form tun kann. Sondern ich denke, wenn dann wirklich einer die Gemeinde völlig verlässt mit allem, also nicht nur die Gemeinde, es gibt viele Ortsgemeinden, es ist nicht unbedingt schlimm, wenn ein Mensch eine Gemeinde verlässt, aber wenn einer wirklich dann dem kompletten Glauben dem Rücken kehrt, damit nichts mehr zu tun hat, dann glaube ich für sowas, da kann man keiner Gemeinde eigentlich die Schuld geben, dass es so weitreichend ist. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass es ist. Und ich denke letztlich im ja, Johannes hat ja mehrere Briefe geschrieben, aber da lesen wir ja auch, dass es heißt, ja, die Menschen haben eigentlich nie dazugehört, wenn sie völlig von Jesus weggehen. Die haben nie dazugehört, weil wenn sie dazugehört hätten, dann wären sie nicht gegangen. Aber das ist natürlich letztlich auch nicht an uns, dass wir das dann beurteilen, wann jetzt ein Mensch genau dazugehört hat oder nicht. Da brauchen wir uns auch kein Urteil anmaßen. Das ist nicht unsere Aufgabe, sondern das muss dann Gott eines Tages selber entscheiden und er weiß es auch. Ja, genau, also ich denke, das Zentrale ist, können wir schuld sein, wenn ein Mensch diese Gemeinde verlässt? Ja, da können wir schuld sein, das ist durchaus möglich. Aber kann man so weit gehen, dass man sagt, ja, weil das Bodenpersonal Gottes so schlecht ist in der Gemeinde, deswegen muss einer den ganzen Glauben wegwerfen, der das wirklich von Herzen geglaubt hat und sagt, ja, Jesus, du bist für mich gestorben, aber jetzt glaube ich es einfach nicht mehr, weil die Leute in der Gemeinde nicht nett waren. Also so weit kann man niemandem die Schuld geben. Und wie gesagt, wer das begriffen hat, der wird vielleicht sagen, ja, okay, in der Gemeinde ist manches schlecht gelaufen, aber der wird nicht daran zweifeln, dass Jesus für ihn gestorben ist und sowas plötzlich aufgeben. Weil sowas gibt man nicht her, wenn man das begriffen hat. Okay, und noch die letzte Frage. Wenn dir jemand sagt, es ist nicht wichtig, dass ich die Wiederkunft Jesu studiere, ich möchte mich lieber auf das Leben für Jesus im Hier und Jetzt konzentrieren. Was würdet ihr da antworten? Ist jetzt insofern ein bisschen schwierig, weil wir zu der Wiederkunft nicht viel gemacht haben, beziehungsweise eigentlich fast gar nichts. Aber ich würde trotzdem gern noch kurz hören, was ihr da so denkt, auch wenn wir jetzt nicht viel dazu gemacht haben. Okay, wir lassen es für heute mal alles so stehen, aber also ich denke als Schlusswort, ja, wir können sagen, die Wiederkunft hat für uns deswegen doch eine Bedeutung, weil wenn wir wirklich so leben, dass wir sagen, ja, der Herr kommt heute schon nicht und der kommt auch morgen nicht und der kommt auch bestimmt nächste Woche nicht, dann wird das halt normalerweise auch irgendwo dazu führen, dass Menschen halt dann leben, wie sie wollen, weil sie eigentlich den treuen Hausherrn, der zurückkommt und den Verwalter über seine Güter gesetzt hat, den erwarten sie eigentlich nicht mehr, sondern ja, sie können machen, was sie wollen. Weil im Grunde ist es ohne Strafe. Umkehren könnte man ja irgendwann mal noch, in ein paar Jahren oder so, aber ganz bestimmt nicht heute, weil wenn er heute oder morgen nicht kommt, dann gibt es auch eigentlich keine Notwendigkeit, am bequemen Verhalten was zu ändern. Okay, lassen wir es gut sein für heute.